Frieden wird's werden, Frieden auf Erden, Frieden wird's sein. Lässt du Jesus in dein Leben ein, Frieden wird's werden, Frieden auf Erden, Frieden wird's sein. Lässt du Jesus in dein Leben ein. Versuch was gemeinsam. Frieden wird's werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein. Lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird's werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein. Lässt du Jesus in dein Leben ein. Ein Frieden in der Welt, ohne Frieden zwischen Völkern, kein Frieden zwischen Völkern, ohne Frieden im Land, kein Frieden im Land, ohne Frieden in den Städten, kein Frieden in den Städten, ohne Frieden im Haus. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Mein Frieden im Haus, ohne Frieden zwischen Menschen, kein Frieden zwischen Menschen, ohne Frieden in mir, kein Frieden in mir selbst, ohne Frieden mit dem Schöpfer, nur Jesus ganz allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden, Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein.
So, jetzt kommen die Fragen vom letzten Mal. Wie hat Ihnen das Lied vom Parteitag gefallen? Meine Meinung dazu wäre, man sollte den Karfreitag nicht auf diese Art in Worte fassen. Und ich fand gerade gut, dass mal einer das Thema vom Karfreitag in die Sprache unserer Zeit übersetzt hat. Ich fand das textlich gut, theologisch korrekt und musikalisch einwandfrei. Mir hat's gefallen. Wie, ja, wenn es euch auch gefallen hat, ist ja gut. Wie lassen sich die ständigen Katastrophen und so weiter mit, weil Jesus keinen hängen lässt, vereinbaren? Zum Beispiel kleine Kinder sterben nach der Geburt und so. Bezieht sich auch auf ein Lied, was wir das letzte Mal gesungen haben, von Peter Krause, wo es vorkommt, dass Jesus keinen hängen lässt. Also pass mal auf, Jesus ist nicht der Vertreter einer Versicherungsgesellschaft, der dich gegen alle möglichen Katastrophen versichert, sondern er ist der Vertreter Gottes, der am Kreuz gehangen hat, um die Welt zu erlösen. Denn die Welt ist kaputt, die ist zerstört durch die Sünde und die Folgen der Sünde sind Krankheit, Leiden und Tod. Und das bleibt dir als Christ auch nicht erspart. Das erspart dir auch Jesus nicht. Da musst du durch. Aber in diesen Situationen und Katastrophen, wenn du dich da an Jesus hängst, da wirst du merken, dass der dich nicht hängen lässt. Ein paar Beispiele dafür erzähle ich euch gleich jetzt im Anschluss in der Predigt. Noch eine Frage, ab wann kann man sagen, ich bin gläubig? Gegenfrage, ab wann kannst du sagen, ich bin verliebt? Du hast vielleicht in dem Moment, wo du dich in einen verknallt hast, noch keine Ahnung, wer das wirklich ist. Du kennst seinen Namen nicht, die Adresse nicht, kennst seine Eigenschaften noch nicht, aber du bist bereits in ihn verliebt. Wenn du nämlich sagst, der interessiert mich mehr als alle anderen, mit dem muss ich unbedingt in Kontakt kommen. Und daraus wird vielleicht im Laufe der Zeit eine Liebe mit einer lebenslangen Treue, wenn ihr gemeinsam dann Erfahrungen macht. Und siehst du, so ist das mit dem Glauben auch. Gläubig bist du nicht erst, wenn du getauft, konfirmiert und 100 Gottesdienste mitgemacht hast und was weiß ich alles. Sondern in dem Moment, wo du sagst, der Jesus, der interessiert mich. Und wenn du zu ihm Vertrauen hast und wenn du mit ihm in Kontakt kommen willst. Und wenn dein Vertrauen noch so klein und gering wäre, der Glaube fängt ganz klein an. Aber er kann wachsen. Und aus dem ersten kleinen Vertrauen, da kann im Laufe der Zeit, wenn du Erfahrung machst mit Jesus, eine richtige Liebe werden. Eine lebenslange Liebe mit lebenslanger Treue. Und ich wünsche dir, dass dieser Gottesdienst dir weiterhilft, Vertrauen zu Jesus zu fassen. Jetzt kommt unser Gast, den ich begrüßen möchte. Er ist ja schon in diesem Jahr schon mal hier gewesen, hat bei uns ausgeholfen. Unser lieber alter Freund und Bekannter, der Lutz ist da. Lutz, wir freuen uns.
Ja, es stimmt, dass ich nen Apfel nicht mehr gern mit Schale esse. Denn was auf der Schale klebt, ist ganz bestimmt kein Zuckerguss. Manchmal wird's mir flau im Magen, wenn im Stadtverkehr um 5 Uhr ich den Diesel vor mir an der Ampel schnuppern muss. Fahr ich Autobahn nach Leipzig und ich möchte gern mal lüften, lass ich an bestimmten Stellen lieber alle Fenster zu. Chemikalien, die die Felder und die Wiesen dort vergiften, erreichen unseren Magen auf dem Umweg durch die Kuh. Erreichen unseren Magen auf dem Umweg durch die Kuh. Ich hab in unserem Garten ein Stück Rasen umgegraben. Dort wird jetzt biologisches Gemüse angebaut. Denn ich möchte was Gesundes zum Mittagessen haben. Auch wenn manchmal eine Schnecke daran kaut. Ich will nicht mehr nur reden, möchte selber jetzt was machen. Etwas einfacher zu leben, fällt mir ganz bestimmt nicht schwer. Auch wenn ich sehe, dass andere noch immer nicht aufwachen. Ich warte nicht mehr länger, denn so vieles liegt an mir. Ich warte nicht mehr länger, denn so vieles liegt an mir. Wer hat die Kraft zu schaffen, zu wirken und gestalten? Wer schuf die Erde so, wie sie am Anfang war? Wir brauchen diese Kraft, um unsere Schöpfung zu erhalten. Sie kann Leben schenken, wachsen lassen, Jahr für Jahr. Durch sie kann man erst wirksam sein, auch ohne zu zerstören. Denn sie räumt den großen Müllplatz auch in unserem Leben auf. Durch sie muss unser Weg nicht mehr ins große Chaos führen. Diese Kraft ist Gottes Liebe, ohne sie hört alles auf. Diese Kraft ist Gottes Liebe, ohne sie hört alles auf.
Was haben will, zum Beispiel ein Auto oder eine Flasche Werner's Kölner Bier, der muss Schmiergeld zahlen. Ohne Schmiergeld läuft fast überhaupt nichts mehr. Und bei wem mit Geld nichts zu machen ist, dem muss man eben Honig ums Maul schmieren. So machte das auch der hohe Priester und der hohe Rat der Juden. Die hatten den Apostel Paulus verhaften lassen und nach dramatischen Ereignissen, da war der in der römischen Untersuchungshaft gelandet. Der saß in Caesarea, das war der Amtssitz des römischen Prokonsuls namens Felix. Und zu dem fuhren sie hin, um Paulus anzuklagen. Sie hatten sich einen Rechtsanwalt gemietet und der fängt seine Rede an, seine Anklagerede, indem er dem Felix Honig ums Maul schmiert. Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 3. Verehrter Felix, dass wir in großem Frieden leben unter dir und viele Reformen diesem Volk widerfahren durch deine Fürsorge, das erkennen wir an, alle Wege und allenthalben mit aller Dankbarkeit. Alles Schwindel, kein Wort davon ist wahr. Von Dankbarkeit des Volkes konnte überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, die Bevölkerung hatte sich beim Kaiser beschwert und die Absetzung von Felix verlangt. Und Reformen hatte der schon immer abgelehnt. Das ist für uns heute als evangelische Christen ganz schwer verständlich, wie jemand gegen Reformen sein kann. Denn seit Luthers Reformation, da ist für uns als protestantische Christen der Grundsatz, die Reformation geht weiter, eine Selbstverständlichkeit. Für Felix damals war es eine Zumutung. Der wollte die Verhältnisse so lassen, wie sie sind. Dem ging es ja gut. Der hatte ja alles das, was die Bevölkerung nicht hatte. Und wenn hier von Fürsorge fürs Volk und sowas die Rede ist, also das ist Schmeichelei übelster Sorte. Nachdem der Herr Rechtsanwalt also diesen Schleim abgelassen hat, da kommt er zur Sache, zur Anklage. Er charakterisiert zunächst den Angeklagten, indem er ihn als eine Pestbeule bezeichnet. Und dann wirft er ihm dreierlei vor. Erstens, er hat aufgeregt, unter allen Menschen auf dem ganzen Erdkreis, sagt er. Also man muss sich die Übertreibung mal vorstellen. Zweitens, er ist der Anführer der Sekte der Nazarener. Und drittens, er hat versucht, den Tempel zu entweihen. Hat sie nun der Hohe Rat, kopfnickend im Chor, so ist es. Felix winkt dem Angeklagten, der hat es nicht nötig, den anzureden, der gibt dem nur hoheitsvollen Wink als Zeichen, jetzt soll er sich verteidigen. Der Paulus erklärt ganz cool, dass Punkt 1 und 3 reine Erfindung sind. Es gibt keine Beweise dafür, also mit anderen Worten, das sind Lügen. So wie bis zum heutigen Tage immer wieder mit allen möglichen Lügen gegen Christen vorgegangen worden ist, ohne dass sie sich dagegen verteidigen können. Ich bin jetzt im Juli in Manila auf den Philippinen gewesen, auf diesem Kongress für Weltevangelisation. Und da hat mich ein Abend am meisten beeindruckt, da haben nämlich Menschen aus verschiedenen Teilen der ganzen Erde berichtet, wie sie als Christen in ihren Ländern unterdrückt worden sind. Da war zum Beispiel ein Sowjetrusse, der hat gesagt, dass er wegen seiner missionarischen Tätigkeit eingesperrt worden ist. 9 Jahre Arbeitslager. Und natürlich hat er im Lager weiter von Jesus gepredigt und dafür hat er als Strafe eine Sonderbehandlung gekriegt. Er kam in die Dunkelzelle. Und ein anderer Bruder aus China, der hat erzählt, wie er während der Kulturrevolution in ein Arbeitslager gesteckt worden ist. Und auch dort hat er natürlich für Jesus Zeugnis abgelegt. Und dafür ist er wieder bestraft worden mit einer Sonderbehandlung. Der musste in die Jauchengrube. Tagelang in der menschlichen Scheiße stehen und das Zeug rausschaufeln. Und eins war dort gut, hat er gesagt. Dort war ich ganz alleine. Da war niemand, der in die Nähe kam. Da war niemand, der mich hörte. Das war der einzige Ort im ganzen Lager, wo ich laut beten, laut singen, laut Bibelverse aufsagen konnte. Und so hat er dort den ganzen Tag laut gebetet und gesungen. Und deshalb, so hat er gesagt, war ich gern dort in der Jauchengrube, denn dort habe ich meinen Herrn getroffen. Und dann hat er uns eins von den Jesusliedern, die er dort in China in der Jauchengrube gesungen hat, vorgesungen. Und ich kann euch sagen, wie dieses kleine chinesische Männlein, mit seiner brüchigen, dünnen Stimme ganz allein an dem Mikrofon stand. Und dieses Lied gesungen hat aus der Jauchengrube, da standen vielen der 4000 Delegierten die Tränen in den Augen. Und ich frage euch, welche Lieder, welche Bibelworte kennt ihr, die ihr in einer solchen Situation aufsagen könntet? Wisst ihr überhaupt, wie froh ihr sein könnt, dass ihr nicht in einer solchen Situation seid? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch mit Jesus abgebt? Ihr spaziert hier rein in den Gottesdienst und nehmt den als so eine Art Zusatzbonbon für den laufenden Monat, während in anderen Teilen der Welt Teilnahme am Gottesdienst lebensgefährlich ist. Jesus hat das seinen Jüngern alles schon vorausgesagt. Er hat gesagt, man wird sie verfolgen, man wird sie mit Lügen fertig machen. Und der Apostel Paulus war einer der Ersten, der das am eigenen Leib erfahren musste. Wie gesagt, die Lügen der Anklage, die weist er zurück. Aber bei Punkt 2 der Anklage, dass er zur Sekte der Nazarener gehört, da steigt er voll ein. Er bekennt sich voll und ganz zum Christentum. Er erklärt nur, dass das keine Sekte ist, sondern dass das der Weg ist, wie man zu Gott kommt, und zwar der einzige Weg. So hat es ja Jesus mal gesagt. Jesus hat mal von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das klingt nicht nur intolerant, das ist auch intolerant. Das ist der Alleinvertretungsanspruch von Jesus, der alle anderen Wege und der alle anderen Religionen ausschließt. Ohne Jesus kommt keiner zu Gott. Diesen Absolutheitsanspruch des Christentums, den hat der Ökumenische Weltrat der Kirchen aufgegeben. Jetzt im Sommer hat in San Antonio eine Konferenz des Ökumenischen Weltrates stattgefunden. Und auf dieser Tagung, da hat einer gesagt, ulkischerweise der Vertreter der Weltevangelisation, der hat gesagt, Jesus ist nicht der einzige Weg. Wenn das heißen soll, dass alle, die nicht den Namen Jesus als einzigen Weg bekennen, keinen Pass für den Himmel haben. Leute, in der Bibel steht aber, dass uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den wir gerettet werden, außer der Name Jesus. Also widerspricht die Lehre des Weltkirchenrates eindeutig in diesem Punkt der Heiligen Schrift. Nun ist aber gerade die ungebrochene Stellung zur Schrift ein wesentliches Kennzeichen des wahren Christen. Der Paulus, der sagt hier im Vers 14, ich bekenne, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Diesen Satz können heute viele nicht nachsprechen. Es glauben keineswegs alle in der Kirche alles, was in der Bibel steht. Im Gegenteil, vom Konfirmanden bis zum Theologieprofessor, vom Kirchenvorstand bis zum Weltkirchenrat, hat jeder irgendwo irgendwelche Bedenken, weil er irgendwas an der Bibel auszusetzen hat, nimmt irgendwas nicht für voll, was in der Bibel steht, weil es seiner Erkenntnis oder Erfahrung oder Vernunft oder was weiß ich widerspricht. Es sind ja heute alle, selbst wenn sie die Bibel gar nicht gelesen haben, viel zu klug und zu gebildet, um das ernst zu nehmen, was hier steht. Mensch, der Apostel Paulus, das war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Und da kommt ihr mit euren paar Jahren Schulen, Hochschulbildung angekrochen und wagt euch an der Bibel rumzufummeln und die Wahrheit der göttlichen Offenbarung in Zweifel zu ziehen. Paulus war einer der größten Theologen der Kirche, dem das ganze Heer der modernen Meckerer nicht das Wasser reichen kann. Und dieser Geistesriese, der war sich nicht zu schade, vor seinen weltlichen Anklägern und weltlichen Richtern den geradezu kindlichen Satz zu sagen. Ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Zu diesem Satz möchte ich mich ausdrücklich bekennen. Ich glaube allem, was in der Bibel geschrieben steht. Und ich weigere mich, mich an dem modernen Schwindel zu beteiligen, der eine Aussage nach der anderen aus der Bibel streicht. Zum Beispiel fangen jetzt die Feministinnen an der Bibel rumzumodeln. Die sagen nicht mehr, der Herr segne dich, sondern die sagen, Gott segne dich, weil sie das Wort Herr ja nicht mehr aussprechen können. Die beten nicht Vater unser, sondern die beten Mutter unser, weil sie das Wort Vater nicht aussprechen können. Eine hat die 10 Gebote umgeschrieben, da heißt das 6. Gebot nicht mehr, du sollst nicht Ehe brechen, sondern da heißt es, du darfst Ehe brechen. Also ich persönlich halte diesen feministischen Mist für eine Gotteslästerung. Und ich halte das für genauso... Ich halte das für genauso falsch wie die Leugnung der Wunder von Jesus und die Leugnung seiner Göttlichkeit und die Leugnung der Auferstehung. Gerade auf die Auferstehung kommt es dem Paulus aber am allermeisten an. Und deshalb sagt er nach seinem Bekenntnis zur Autorität der Bibel, da sagt er, ich habe die Hoffnung, dass es eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten geben wird. Leute, es gibt einen einzigen Grund, warum der Paulus durch die ganze Welt marschiert und von einem Gefängnis ins andere geschleift wird. Und dieser eine einzige Grund ist sein Erlebnis, dass er dem Auferstandenen begegnet ist, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und nachdem man ihn begraben hat. Da ist er dem Paulus auf der Straße begegnet. Das war die Initialzündung. Und seitdem ist Paulus auf Achse und unterwegs und sagt allen Menschen, Jesus ist der Messias, der im Alten Testament verheißen ist und den Gott durch die Auferstehung bestätigt hat. Das ist seine Botschaft. Das ist das, was die Juden nicht hören wollen. Und das ist der wahre Grund für seine Verhaftung. Offiziell kam in der Anklagerede das Wort Auferstehung überhaupt nicht vor. Aber der Paulus behauptet im Schlusssatz seiner Verteidigungsrede, dass genau das der springende Punkt ist. Er schließt mit den Worten, wegen der Auferstehung der Toten werde ich von euch heute angeklagt. Damit ist die Verhandlung zu Ende. Felix verschiebt den Prozess. Paulus wird wieder in die Zelle abgeschoben. Nun steht hier im Vers 22, der Felix wusste sehr genau über diese Lehre Bescheid. Der hatte also nicht zum ersten Mal von der Auferstehung und von Jesus gehört. Er war vielleicht zum ersten Mal im Leben einem Menschen begegnet, der an den Auferstandenen wirklich glaubte. Und jeden Abend, wenn der Felix vor seinem Kamin saß und Salzstangen knabberte, da knabbelte er an einer Frage. Nämlich die Frage, wenn das stimmt, was der Paulus sagt, was mache ich denn dann? Denn das ist ihm klar, wenn das stimmt mit der Auferstehung, da stimmt ja mein ganzes Leben nicht. Da müsste ich ja mein ganzes Leben ändern. Nach ein paar Tagen hält es der Felix nicht mehr aus. Er muss einfach Klarheit haben über den Glauben an Jesus. Und da lässt er sich den Paulus nochmal kommen. Anwesend bei dem Treffen ist noch seine derzeitige ständige Begleiterin, die Frau Drusilla. Und diese beiden, Felix und Drusilla, die waren, man wird sich doch nochmal versprechen dürfen. Also wenn ich so senil bin, dass ich meine eigenen Manuskripte nicht mehr ablesen kann, da trete ich dann zurück, das verspreche ich euch. Also die beiden, das war ein sauberes Pärchen. Und bevor ich euch mit der Madame Drusilla bekannt mache, muss ich euch noch ein paar Informationen über den Felix geben. Felix heißt zu Deutsch der Glückliche. Ob der glücklich gewesen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat Schwein gehabt. Der war nämlich von Geburt an ein Sklave. Später wurde er vom Kaiser freigelassen und stieg nun als ein Günstling des Kaisers von Stufe zu Stufe nach oben. Der Felix war ein skrupelloser Emporkömmling, geizig, ungerecht, unbeliebt. Der hat seine Regierungszeit dazu ausgenutzt, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der hat über ihn geurteilt, dass er die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven ausgeübt hat. Später ist er übrigens in Ungnade gefallen, kam in die Verbannung, dort ist er auch gestorben. Aber hier in der Geschichte, die ich euch erzähle, da ist er noch voll da, quicklebendig. Sitzt er neben seiner dritten Frau, der Madame Drusilla. Das war aber gar nicht seine Ehefrau. Die Drusilla, das war keine Sklavin, die war von Geburt eine Prinzessin. War die Tochter vom König Agrippa. Die war schon als Kind mit dem Prinzen verlobt, aber die erste Ehe ist nicht zustande gekommen. Denn als der Felix sich in die Drusilla verknallt hat, da war sie gerade verheiratet mit dem König Azizus von Edessa. Das hat den Felix aber gar nicht gestört. Der hat einen jüdischen Magier bestochen und der musste die überreden, dass sie ihren Mann verlässt und zu ihm kommt. Also ein Krimi erster Ordnung. So, die beiden, die waren also alle beide verheiratet, hatten beide ihre Ehepartner ohne Scheidung verlassen und sich zusammengeschmissen. Wie gesagt, ein sauberes Pärchen. Und die beiden lassen jetzt den Paulus kommen und so heißt es hier, und hören ihn über den Glauben an Jesus Christus. Unaustilgbar fest sitzt die Frage nach Gott und nach Frieden mit Gott, auch im Herzen eines brutalen Machthabers und einer ausgekochten Ehebrecherin. Da sitzen sie nun beide da, der Herr Glücklich und die Frau Drusilla, geschminkt, gepudert und geliftet, aber niedergedrückt von einem schlechten Gewissen. Behängt mit Gold und Diamanten, aber beladen mit Schuld und Sünde. Ausgestattet mit Vollmacht über Leben und Tod, aber angekettet an die Macht der Sünde. Vollgestopft mit Leckerbissen, aber mit einem leeren, ausgehöhlten, hungrigen Herzen. Nun wird der Paulus reingeführt und er bekommt gesagt, er soll denen was über Jesus erzählen. Jeder andere hätte in dieser Situation gesagt und sich gedacht, das ist die von Gott gegebene Chance, um wieder frei zu kommen. Dieser Mann hat meine Zukunft in der Hand. Und wenn ich den für mich gewinne, lässt er mich vielleicht laufen. Also heute diplomatisch leise treten, damit ich morgen wieder öffentlich als Prediger auftreten kann. Meine Ankläger, so könnte sich der Paulus gedacht haben, die sind jetzt nicht hier. Nur dieses gestylte Weibsbild mit der Westmedaille. Die darf ich auf keinen Fall verschnupfen, sonst ist gleich Essig. Aber wenn ich der eine Nettigkeit sage, legt sie vielleicht bei Felix ein gutes Wort für mich ein. Auf alle Fälle hat ja Gott an ihren Herzen schon vorgearbeitet. Die wollen ja von Jesus hören. Die dürfen also jetzt auf keinen Fall abgestoßen werden. Ich darf die jetzt nicht zu hart anpacken. Muss ich alle anstößigen Themen vermeiden. Am besten, ich predige über die Liebe und dann vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum sozialen Engagement der Christengemeinde. Das hören die von der Regierung immer gerne. So ungefähr hätte jeder andere gedacht. Und was hat mein Paulus gemacht? Der hält eine Predigt über die Gerechtigkeit, über die Enthaltsamkeit und über das jüngste Gericht. Ausgerechnet diese drei Themen. Also in mehr Fettnäpfchen konnte der Mann wirklich nicht reinlatschen. Bei dieser Themenwahl ist jede Chance, die Hörer für sich zu gewinnen, im Eimer. Aber der Paulus will ja die beiden nicht für sich gewinnen, er will sie für Jesus gewinnen. Der will doch nicht seine Haut retten, sondern er will diese beiden Menschen retten. Selbstverständlich weiß der über die beiden Bescheid. Aber der lässt sich weder durch ihr großmäuliges Auftreten noch durch ihr großartiges Aussehen täuschen. Sondern er sieht hinter der Fassade dieser beiden, wer sie sind. Zwei Menschen, also zwei Sünder. Und ihr, meine verehrten Mitchristen und Halbchristen und Atheisten, ihr seid auch nichts anderes. Und ihr braucht auch nichts anderes als damals die beiden, nämlich die Vergebung eurer Sünden durch Jesus. Der Paulus sieht vor sich zwei Menschen, die ewig verloren gehen, wenn sie Jesus nicht annehmen. Die wollen was vom Glauben hören, die sollen was vom Glauben hören, dann müssen sie aber auch hören, wo sie sich ändern müssen. Und deshalb spricht der Paulus als erstes von der Gerechtigkeit. Das ist ein Reizwort bis heute. Ob Friedensdekade oder konziliarer Prozess, überall taucht dieses Wort heute auf. Überall in der Welt geht es um die Frage der Gerechtigkeit. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich war im Sommer in Manila auf den Philippinen. Dort gibt es 5% Reiche, 15% sind die Mittelklasse und der Rest, also 80%, sind Arme, von denen ein großer Teil unterhalb des Existenzminimums lebt. Also eine grotesk ungerechte Verteilung der Güter. Und zwar ist das eine Armut, die ist einfach atemberaubend. Zum Beispiel leben dort Hunderttausende von Kindern, die keine Eltern haben, mitten auf der Straße. Ich habe das gesehen, wie Kinder am Rande einer Straße mit wahnsinnigem Autoverkehr, wie die sich aus Pappe eine kleine Hütte gebaut haben, wie eine kleine Hundehütte, wo die drinnen leben. Kinder, sage ich euch, hübsche, mit wunderschönen schwarzen Augen, die gucken dich an, sobald das Auto anhält, kommen sie, klopfen an die Scheibe, Hunger, und betteln dich an. Und dann habe ich die Smoky Mountains gesehen, das ist die Müllkippe von Manila. Wisst ihr, wie eine Müllkippe stinkt? Bei 40 Grad Hitze im Schatten. Der Gestank ist schon ein paar Kilometer vorher so stark, dass du dir das Taschentuch vor Mund und Nase pressen kannst, das nützt überhaupt nichts. Und dort mitten im Müll, auf dem Müll, da leben Menschen. 180.000 Menschen in 17.000 Hütten auf 1,5 Quadratkilometern. Die kratzen dort rum in dem Abfall, die durchforsten den Müll, ob sie noch was finden, was sie dann verkaufen können. Die leben dort mit Kind und Kegel. Wenn du das siehst, da bist du zunächst mal, da bist du einfach sprachlos. Du bist sprachlos. Und du fühlst dich absolut hilflos. Das ist unbeschreiblich, das ist unmenschlich, das ist Wahnsinn. Du stehst da und sagst die ganze Zeit, mein Gott, das darf nicht wahr sein. Am Schluss habe ich bloß noch laut immer gesagt, Jesus, Jesus, da kannst du schon nicht mehr beten, wenn du das siehst. Wenn du das siehst, könntest du auf der Stelle zum Kommunisten werden. Aber ich muss euch sagen, ich habe auf der Müllkippe von Manila keinen Kommunisten getroffen und auch kein kommunistisches Parteibüro gesehen. Aber ich habe eine Hütte gesehen, da war ein Kreuz dran. Ein Kreuz, das Zeichen von Jesus, von dem Mann, der auf der Müllkippe von Jerusalem gestorben ist, um die Menschheit zu erlösen. Da hatten Christen eine kleine Hütte gebaut. Da gab es viele von dieser Sorte, ich habe nur die eine gesehen. Wo sie eben versuchen, den Menschen dort zu helfen, die Kinder ein bisschen zu erziehen und so, so gut es geht. Und diese Christen, die zum Teil mit ihren Familien und Kindern in den Slums mit den Armen zusammenleben, das sind für mich die Größten. Das sind die eigentlichen Helden unserer Zeit, über die keine Zeitung berichtet und kein Fernsehen, über die sich alle ausschweigen. Das sind für mich die eigentlichen Helden und wahren Christen, weil sie nämlich nicht reden, sondern was tun. Ich habe dort nichts tun können. Ich konnte als Europäer denen auch nicht sagen, was sie tun können gegen diese schreiende Ungerechtigkeit. Aber das geht ja jetzt nicht um andere Christen und Länder mit Ungerechtigkeit, es geht um uns. Und die Frage der Gerechtigkeit in unserem Land. Bei diesem Thema muss ich mich zusammenreißen, damit ich nicht ausraste. Ich habe deshalb das harmloseste Beispiel gewählt, was mir überhaupt einfallen konnte. Das sind die nicht vorhandenen Toiletten auf der Autobahn. Das heißt, es sind ja welche vorhanden. Aber nicht für DDR-Bürger, und das ist eben die Ungerechtigkeit. Für die Westdeutschen gibt es ja Parkplätze, wo wir Deutschen nicht drauf dürfen, wir DDR-Bürger. Wir haben ja in unserem Land Parkplätze und Hotels, die wir nicht betreten dürfen. Wie so die Neger früher in den Südstaaten, vor 50 Jahren. So. Also ich bin bisher gehorsam an den Parkplätzen vorbeigefahren, aber ich habe ja Augen im Kopf. Man sieht's ja. Die haben dort festgebaute richtige Klos. Damit die Bundis dort kultiviert kacken gehen können. Und wir DDR-Bürger, wir gehen ins Gebüsch seit 40 Jahren. Also, ich habe gesagt, ich habe das harmloseste Beispiel gewählt, was mir nur einfallen konnte. Aber diese und alle anderen Ungerechtigkeiten, von den Reisen bis hin zu den Preisen, die gehen uns wirklich auf die Ketten. Ich habe jetzt gehört, dass es im Delikat Butter für 6,50 Mark gibt. Ich möchte bloß mal wissen, was das für Zeug ist, was die uns bisher für 2,50 Mark als Butter verkauft haben. Es ist eben mit der Gerechtigkeit in der DDR nicht alles in Butter. Aber ich will jetzt mit Einzelheiten aufhören. Die Bibel erwähnt auch nicht, was der Paulus für Einzelheiten vorgebracht hat. Die erwähnt nur die Reaktion von Felix. Nämlich, der hat einen großen Schreck gekriegt. Es kommt ja schließlich nicht alle Tage vor, dass so ein Untersuchungshäftling im Staatsbeamten, der sich auf Kosten der Bevölkerung in Fetten macht, eine Predigt über Gerechtigkeit hält. Der Felix weiß vor Schreck gar nicht, wo er hingucken soll. Und ehe ihm was einfällt, was er sagen könnte, da kommt Madame Drusilla an die Reihe. Paulus spricht über den nächsten Punkt. Enthaltsamkeit. Keuschheit. Das vor den Ohren einer Ehebrecherin. Der Paulus hat den Mut, diesen beiden lockeren Vögeln die biblische Lehre über Sex klarzulegen. Sex ist eine Gabe Gottes zur Freude und Vermehrung der Menschen. Und damit der Mensch mit diesem schönen Gottesgeschenk richtig umgehen kann, hat Gott eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Das ist das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und das heißt, Ehebruch und Sex vor und außerhalb der Ehe ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern ist im Sinne Gottes Sünde. Das war für die Drusilla nichts Neues. Das war eine Jüdin, die kannte die Gebote auswendig. Und egal ob Jude oder nicht, das sind ja Gebote, die Gott in das Herz jedes Menschen geschrieben hat, auch in dein Herz. Neu war ihr vielleicht nur, dass es Menschen gibt wie den Paulus, die die Gebote ernst nehmen. So wie du doch ganz genau in deinem Herzen weißt, dass es nicht richtig ist, wenn du immer mit einem anderen Menschen schläfst. Aber weil es alle so machen, da macht er eben mit. Ihr wundert euch vielleicht bloß noch darüber, dass es in der Kirche noch ein paar verkeilte Oldies gibt, die an den Geboten Gottes festhalten. Die Drusilla besitzt nicht die Frechheit, den Paulus als Oldie abzuqualifizieren, als ob der nicht genau wüsste, was in der Welt so läuft, weil der die Gebote der Bibel ernster nimmt als das Geschreibsel von Professor Bormann. Die hält die Klappe und schlägt die Augen nieder, weil sie von dem Anspruch Gottes auf ein reines Geschlechtsleben getroffen ist. Aber der Paulus ist noch nicht fertig. Jetzt kommt der dritte Punkt, das jüngste Gericht. Es kommt eine Abrechnung für alle Menschen. Und auch alle die, die hier auf der Erde auf den höchsten Posten sitzen, müssen sich eines Tages vor dem Thron des Höchsten verantworten. Es kann ja jeder leben, wie er will. Und wenn du dich nicht nach den Geboten Gottes richten willst, dann kannst du ja auch machen, was du willst. Und Gott wird dich machen lassen. Er lässt dir bloß heute durch mich ausrichten, es kommt nochmal das Gericht und du musst dich nochmal vor Gott verantworten. Und auch wenn du heute Jesus als Herrn für dein Leben ablehnst, da wirst du ihn am jüngsten Tage anerkennen müssen. In der Losung, in den Herrn unserer Losung, da steht für heute, in dem Namen von Jesus sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Als Felix die Gerichtsbotschaft hört, da erschrickt er. Ihn hat das Wort Gottes getroffen und er hat genau begriffen. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Eine Glaubensentscheidung. Aber dann schiebt er alles von sich. Er sagt, für diesmal bist du entlassen. Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, will ich dich wieder rufen lassen. Und was ist, wenn sich die Gelegenheit nicht nochmal ergibt? Was ist, wenn es mal ein zu spät gibt? Der Felix, der liebte das Verschieben. Das Verschieben von diesem Prozess mit den Juden und das Verschieben seines eigenen Lebensprozesses vor Gott. Der sagt kein klares Nein, der sagt kein klares Ja. Der lässt alles in der Schwebe. So gehen Menschen verloren. Willst du denn auch verloren gehen? Ich frage jetzt jeden von euch, der sich noch nicht klar für Jesus entschieden hat, willst du denn auch verloren gehen? Und ich bitte dich mit den Worten des Apostels Paulus, im Namen von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.
Ich habe den Eindruck, dass über unserem Land ein Teppich der Traurigkeit liegt, dass vieles Grund gibt, um traurig zu sein.
Wenn die unsere Kinder schlagen, ins Gesicht und auf den Po, weil wir selbst uns nicht ertragen. Traurig bin ich sowieso. Wenn die offene Meinung auskippt, nie
niemand kontra, niemand pro. Wenn man nur um Heuchelei wirbt, traurig bin ich sowieso. Wenn ich mich bespitzelt sehe, überall und nirgendwo, ganz egal wohin ich gehe, traurig bin ich sowieso. Wenn ein Freund in Westen abhaut, jemand lächelt schadenfroh, und kein Mensch dem anderen traut, traurig bin ich sowieso. Wenn man höchste Preise bietet für gedroschenes, leeres Stroh und man sein Gehirn vermietet, traurig bin ich sowieso. Und ich denke an den Dichter, der in Optimismus floh, nur für freudige Gesichter, traurig bin ich sowieso. Wenn die Häuser uns erschlagen mit dem Stacheldrahtniveau, Tränen nur bei Sauch gelagen, traurig bin ich sowieso. Wenn ich ans Gefängnis denke, das von uns und anderswo, all die abgesessenen Bänke, traurig bin ich sowieso. Mensch, solange wir noch lachen und wir fühlen uns nicht allein und wir können noch was machen, kann ich ruhig mal traurig sein. Mensch, solange wir noch lachen und wir sind doch nicht allein, ja, wir können noch was machen, dürfen auch mal traurig sein. Vor 50 Jahren hat der Krieg begonnen. Ein Lied, ein oppositionelles Soldatenlied aus der Zeit des Deutsch-Französischen Krieges, möchte ich euch jetzt gern vorsingen. Es ist mir während meiner Armeezeit über den Weg gelaufen. Ich denke, es lohnt sich, dieses Lied weiterzugeben. Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort, hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich, wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musste ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben. Ich lieb ihn nicht, den blauen Königsrock. Ich lieb es nicht, das Blutgewaffenleben. Mich zu verteidigen, wär genug ein Stock. Oh, sag mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruhe und Frieden nur. Allein aus Herrschsucht und dem Volk zum Schaden, lasst ihr zertreten all die goldne Flur. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren. Statt an der Arbeit muss ich Posten stehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Buben sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Dafür als Krüppel trag ich Band und Orden und hungernd ruf ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Ungarn, Dänen, ob vom Niederland, ob grüner Brot, ob blaue, weiße Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand. Auf, lasst zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien. Denn nur Tyrannen müssen Kriege führen. Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Soldat der Freiheit will ich gerne sein. Soldat der Liebe will ich gerne sein. Wenn auch in diesen Tagen, in diesem Jahr viel über den Beginn des Zweiten Weltkrieges gesprochen wird, wird oft an die Toten dieses Krieges erinnert. Es wird gewarnt, dass sowas nicht wieder vorkommen soll. Aber ich denke, wir dürften auch und müssen das sagen, dass wir daran denken, an die vielen Toten, die heute bei uns umgebracht wurden, in unserem Land. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Töten stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Mit 18 Tagen schlägt beim Kind das Herz. Bald empfindet's Reize und auch Schmerz. Kopf, Brust, Bauch und Beine sind zu sehen. Die Augen, Ohren, Nase und die Zehen. Im Bauch der Mutter töten sie das Kind. Wie viel Mütter heute wohl Mörder sind. Wie viel Männer trieben sie dahin. Oh, seht ihr denn im Leben keinen Sinn? Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und starben für den Sieg. Frauen macht den Männern doch nicht nach. Lasst's leben, leben unter eurem Dach. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Ihr Frauen, lasst die Kinder in die Welt. Es gibt einen, der sich zu euch stellt. Gott schenkt Leben, schenkt Geborgenheit. Mensch, tötet nicht, sonst tut's euch später leid. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Thank you.
sein, Spiel fair sei nicht gemein, auch du brauchst Regeln für den Lauf im Spiel. Halt dich daran, Gebote führen zum Ziel. Mensch, ärgere dich nicht, denn Jesus steht zu dir. Wo du auch immer bist, sein Segen geht mit dir. Das Leben ist ein Spiel, doch dich bestimmt das Ziel. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. So wie der Würfel fällt, so setzt du auf das Feld. Du weißt noch nicht, wie dir das Leben spielt. Die Angst ist groß, kein Mensch, der mit dir fühlt. Mensch, ärgere dich nicht, denn Jesus steht zu dir. Wo du auch immer bist, sein Segen geht mit dir. Das Leben ist ein Spiel, doch dich bestimmt das Ziel. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. Der Ärger macht sich breit, das Streiten raubt viel Zeit. Um Kleinigkeiten streiten ist zu dumm. Sei nicht zu stolz, gib nach und nimm nichts krumm. Mensch, ärgere dich nicht, denn Jesus steht zu dir. Wo du auch immer bist, sein Segen geht mit dir. Das Leben ist ein Spiel, doch dich bestimmt das Ziel. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. Beim Spiel gibt's keinen Feind, wer rausschmeißt, ist mein Freund. Verzeihen wird geübt, es wird gelacht. Wer Ärger hat, dem wird Neumut gemacht. Mensch, ärgere dich nicht, denn Jesus steht zu dir. Wo du auch immer bist, sein Segen geht mit dir. Das Leben ist ein Spiel, doch dich bestimmt das Ziel. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. Will uns glücklich sehen, und wenn wir mit ihm gehen, vergibt er unsere Schuld, verurteilt nicht. Gott sieht uns an mit freundlichem Gesicht. Mensch, ärgere dich nicht, denn Jesus steht zu dir. Wo du auch immer bist, sein Segen geht mit dir. Das Leben ist ein Spiel, doch dich bestimmt das Ziel. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht. Lauf los und ärgere dich nicht.
Mit viel Freiheit wird's dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Und wir singen nochmal.
Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Wir sind auf eine Reise in Gottes neue Welt. Wir leiden unter vielem, was uns hier nicht gefällt. Noch gibt es Krieg und Folter und Ungerechtigkeit. Doch gibt es keine Tränen in Gottes Herrlichkeit.
Komm, sing mit mir.
Freiheit wird dann sein.
Freiheit wird dann sein.
Herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Wir haben ein Zuhause in Gottes neuer Welt. Gott hat es uns versprochen, und weil es sein Wort hält, da halten wir es gerne noch aus in dieser Zeit. Doch freuen wir uns jetzt schon auf Gottes Ewigkeit.
Komm, singen wir!
Freiheit wird dann sein,
Freiheit wird dann sein,
herrlich wird es sein,
herrlich wird es sein.
Freiheit wird dann sein, wenn Jesus
wiederkommt.
Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt,
wenn Jesus kommt.
Wir setzen unsere Hoffnung auf Gottes neue Welt, wo niemand mehr Raketen zu unserem Schutz aufstellt. Wir sehnen uns nach Frieden und nach Geborgenheit. Wir werden es erleben in Gottes neue Zeit.
Komm, sing mit mir!
Freiheit wird dann sein,
Freiheit wird dann sein,
herrlich wird es sein,
herrlich wird es sein.
Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
Wenn Jesus kommt, komm, sing mit mir.
Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.